Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Folge zum Thema Krankheit und du kannst auch ein bisschen hören, also vielleicht kannst du es hören, meine Nase ist leicht zu, mich hat es diese Woche auch erwischt und wir wollen jetzt diese Folge einfach mal gucken, was kannst du alles machen, um deinen Körper so gut es geht zu unterstützen.
Und zwar dein Lieblingstipp, sobald man ja irgendwie Kratzen im Hals merkt, ist ja hochdosiert Vitamin C sich zuführen und ich kenne jemanden, der schwört auf Rosmarinöl.
Ich habe mittlerweile den Stack auch noch ein bisschen erweitert.
Ach was.
Ja, keine Sorge.
Jetzt gleich überrascht es dich aber, weil ich habe nämlich eine Studie gefunden, die zeigt, dass Menschen, die unter starker körperlicher oder Umweltbelastung stehen, also sei es Marathon, Kälte, viel Training, wenn die 0,25 bis 1 Gramm Vitamin C pro Tag supplementieren, können sie die Häufigkeit von Atemwegsinfektionen zum Beispiel senken. Aber bei gesunden oder moderat aktiven Menschen gibt es wenig bis keine klaren Beweise, dass Vitamin C irgendeinen Vorteil zur Prävention bringt. Und ich habe sogar eine Studie gefunden, die zeigt, dass eine große Vitamin-D-Dosis, wenn man das Gefühl hat, man wird krank.
D oder C?
C-Dosis, wenn man merkt, dass man krank wird, tatsächlich nichts daran ändert, wie stark die Erkältung ist, wie lange sie hält oder wie schwer sie einfach ist. Es gab da nämlich natürlich verschiedene Gruppen. Einmal Placebo-Gruppe, die hat halt kein Vitamin C hinzugefügt und einmal eine Gruppe, die hat Vitamin C hinzugefügt in dem Moment, in dem sie gemerkt haben, dass Erkältungssymptome kommen. Mhm. Und die Placebo-Gruppe hatte die kürzeste Dauer der nasalen, systemischen und allgemeinen Symptome und den niedrigsten Schweregrad nach 14 Tagen und den zweitniedrigsten nach 7 und 28 Tagen.
Okay, das heißt, also leere Kapseln schlucken und sich einreden, das funktioniert. Placebo-Effekt kickt wieder hart.
Ja, das heißt also, das ist alles schön und gut mit dem Vitamin C, aber Studien zeigen tatsächlich, eigentlich bringt es nichts.
Ja, also Sternchen würde ich sagen, zumindest wenn der Effekt halt da ist. Ne? Aber wenn du halt das regelmäßig halt irgendwo nimmst, hast du ja oben gesagt, kann man das halt das Risiko halt dafür senken.
Ja, aber halt nicht, wenn du merkst, du wirst krank und dann machen wir
einen dann Booster. Ist der Drops halt, also bis du das vernünftig merkst, kriegst du dich wahrscheinlich auch einfach schon oder hat sich einfach schon gekriegt, ne?
Genau, aber auch da möchte ich nochmal einhaken. Wenn du das Gefühl hast, bei dir wirkt das, dann ist es doch völlig egal, ob Studien gezeigt haben, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt. Wenn du das Gefühl hast, das funktioniert gut bei dir und ja, wenn
zieh
du
durch.
Genau, also ich zum Beispiel, ich hatte vor kurzem so ein dolles Kratzen im Hals und hatte irgendwie danach ein riesiges Glas frisch gepressten Orangensaft.
Ach, ja.
Und danach habe ich das Gefühl gehabt, das ist weg, das Kratzen im Hals. Ja, mein Gott.
Ja, ja, beheilt hat recht. Ne? Ist im Endeffekt scheißegal, oder ob du eine Tankschalentherapie gemacht hast.
Wissenschaftliche Evidenz. Kann mich
ja,
mal so
ja
ungefähr,
ich mein,
solange es
nee,
funktioniert.
Der Placebo-Effekt ist ja auch eine nachgewiesene Sache. Ne? Das kann man sich ja auch zunutze machen.
Das Gleiche mit Rosmarinöl. Hanna ist da ja so ein Verfechter von, wenn es an ersten
Oreganoölen.
Oreganoöl. Guck mal.
Ja, aber du hast Rosmarinöl auch hier rausgesucht.
Ja, genau.
Ne?
Also quasi ein Kräuteröl zu nehmen, sobald man irgendwelche Symptome hat. Auch da gibt es Labor- und Tiermodelle, die zeigen, dass das grundsätzlich antientzündliche Prozesse dämpfen kann. Also ganz grundsätzlich hat es ein antientzündliches Potenzial und auch antibakteriell und antiviral. Aber, und jetzt kommt wieder das große dicke Aber, Studien sind halt überwiegend in vitro, also Zellkulturen oder Tiermodelle und die sind halt einfach überhaupt nicht aussagekräftig für die Anwendung beim Menschen. Ob das jetzt wirklich das Immunsystem stärkt oder nicht. Das heißt, wissenschaftlich ist auch das wieder null abgesichert.
Also, ich hatte ja gerade gesagt, Oreganoöl. Oreganoöl ist hat dann quasi ähnliche Attribute.
Ja.
Ich weiß nicht. Also, das ist für mich, glaube ich, dann mein Placebo-Effekt. Das zimmer ich mir ein, sobald ich das Gefühl habe, dass das fängt hier irgendwie so leicht an, im Gaumen, Rachebereich irgendwie zu kratzen. Rein mit dem Scheißzeug. Wirklich eine Abartigkeit an Nahrungsergänzungsmittel. Vor allem, wenn man da noch nie Kontakt mit hatte. Bitte, bitte, bitte Packungsbeilage berücksichtigen. Das Zeug darf man, sollte man auf gar keinen Fall unverdünnt nehmen. Das ätzt einem alles weg. Also das sollte man schon in irgendwas lösen und verdünnen, damit es einigermaßen verträglich wird. Aber ich für meinen Teil rede mir da auf jeden Fall ein, dass das klappt.
Das ist ja auch das Einzige, was zählt.
Ja.
Zink ist der dritte große Punkt, den ich hier hatte, weil Zink ist das, was man ja auch überall sofort hört, wenn es um Immunsystem geht, ist Zink eigentlich immer sofort damit verknüpft und ist einfach deshalb, weil es essentiell für viele Immunfunktionen ist, also für die Zellteilung, für Immunzellsignalgebung, für Antikörperbildung. Und Zinkmangel führt eindeutig zu einer schlechteren Immunabwehr. Das ist so, das zeigen Studien auch. Und die Supplementierung bringt deutliche Vorteile, wenn man einen Zinkmangel hat. Aber auch hier gilt, wenn man ganz normale Werte hat, dann sind halt große Extraeffekte nicht garantiert. Und eine Überdosierung von Zink kann tatsächlich auch ziemlich schlechte Nebenwirkungen haben und auch den eigenen Kupferhaushalt stören. In Kombination mit Vitamin D scheint es da aber Synergien zu geben. Was aber zeigt, bei allen diesen drei Sofortsachen, wo man vielleicht sagt, sobald es mir nicht so gut geht, nehme ich Oreganoöl, Vitamin C oder Zink. Eigentlich ist es wissenschaftlich bewiesen, dass nichts davon dafür sorgt, dass deine Erkältung, dein Infekt oder sonst was weniger schlimm wird oder kürzer ist. Aber ganz egal, was die Studienlage sagt, wenn es dir hilft, dann nimm es bitte einfach.
Ja, du hast gerade über Synergie mit Vitamin D halt mit reingeworfen, ne? Also das ist auch tatsächlich von der EFSA ein zugelassener Health Claim für Vitamin D. Das ist zu einer normalen Funktion des Immunsystems, also der Körperabwehr beiträgt. Und dementsprechend Vitamin D3, tolle Sache, unterstützt da wirklich, wirklich viel. Und was ich jetzt noch gefunden hatte, war Bromelain. Das hatten wir auch schon ein paar Mal mit reingeworfen.
Ananasextrakt.
Das Ananasextrakt, genau. Und das reduziert auch das Bakterienwachstum und hat tatsächlich antidiabetische Eigenschaften. Und dadurch verhindert es die Anheftung von Bakterien an bestimmte Glykoproteinrezeptoren. Anders ausgedrückt, es kann halt dementsprechend dem Immunsystem dabei helfen, diese ganze Scheiße da abzuwehren.
Was dir auch auf jeden Fall hilft, und das ist jetzt wieder so der einzigste und der schnellste Quicktipp, den wir euch geben können, ist halt eine gesunde Ernährung an dieser Stelle. Also fokussier dich auf buntes Gemüse, auf Obst mit viel Vitamin C und Antioxidantien, auf fermentierte Lebensmittel, die deine Darmgesundheit da so ein bisschen fördern, auf hochwertige Proteine, auf gute Fette, Omega-3, Nüsse, Öle. Und das heißt, Fokus 1 sollte darauf liegen, dass du Vitamin C, A und E und sekundäre Pflanzenstoffe bekommst, also so das ganze Immunorchester quasi. Und je bunter dein Teller ist, desto breiter ist auch dein Nährstoffspektrum. Sowas wie Paprika, Brokkoli, Beeren, Zitrusfrüchte, Karotten, Spinat, rote Beete, das sollte jetzt primär auch auf deinem Teller stehen und liegen.
Natürlich auch noch andere Gemüse, nicht, dass die anderen sich da wieder unterrepräsentiert fühlen. Also im Prinzip alles, was da mit reinzählt.
Gemüsediskriminierung.
Ja, gut, alte Gemüsediskriminierung, ja. Da zieht die Zucchini aber ein blödes Gesicht, ne? Ich hatte letztens beim Einkaufen eine Feldgurke gekauft und dann hatte ich die da so liegen, weil das war wirklich, also ich kann verstehen, warum die gemobbt werden. Also im Verhältnis zu der standardisierten EU-Gurke sieht so eine Feldgurke schon echt ziemlich scheiße aus. Ah, ja, gut. Genug mit dem Gemüsebashing. Zurück zum Fokus. Also, Fokus 1, wie gesagt, eat the rainbow. Fokus 2, hat es ja gerade gesagt, fermentierte Lebensmittel für die Darmgesundheit. Also Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi und so weiter und so fort. Die enthalten halt alle lebendige Milchsäurebakterien, die im Endeffekt deinen Darm und damit dann, weil ein Großteil davon im Darm einfach sitzt, dein Immunsystem unterstützt. Über 70% deines Immunsystems sitzen halt eben im Darm. Bedeutet also, wenn du ein gesundes Mikrobiom hast, also eine gesunde Darmflora sozusagen, dann hast du ein besseres Immunsystem, eine bessere Immunantwort und damit auch sehr wahrscheinlich auch weniger Entzündung.
Fokus 3 ist dann dein komplettes Immunsystem, das besteht aus Zellen, aus Enzymen, aus Antikörpern und die bestehen aus Aminosäuren. Und wenn du nicht genügend Eiweiß hast, dann hast du keine effektive Abwehr im Körper. Das heißt, so ein bisschen als Faustregel haben wir hier schon ganz oft gesagt, 1,6 bis 2,2 oder sogar 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sind was, was du pro Tag auf jeden Fall essen solltest. Mit Fleisch, mit Fisch, mit Eiern, Hülsenfrüchten, Milchprodukten, Whey, Linsen, whatever für dich richtig gut funktioniert. Guck einfach, dass du da genug Protein zu dir nimmst.
Fokus 4, die besagten Omega-3-Fettsäuren, die wirken halt entzündungsmodulierend, Ne, das ist jetzt nicht unbedingt ein gegen alles Ding, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr unterstützend und gerade wenn ja, es halt um vermeintlich Krankheit und Regeneration geht, sollte man da seinen Konsum auch etwas nach oben schreiben. Das heißt also bei Gesundheit sind wir vielleicht so bei 2 Gramm Omega-3 pro Tag. Und wenn es dann halt Richtung Krankheit, Regeneration und so geht oder erhöhtem Bedarf einfach, sollte man vielleicht sogar Richtung 4, vielleicht sogar 6 Gramm pro Tag hochgehen. Das Ganze kriegst du über fettigen Fisch, aber auch dann über Sachen wie Leinsamen. Ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen mit der Verarbeitung. Hochwertigen Ölen, Leinöl, Walnüsse und Co. könnten dann eine Option sein. Da nochmal, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die pflanzliche Variante von Omega-3 wird nicht so überragend verstoffwechselt, bleibt nicht so viel von über, mit Ausnahme der Algen. Und da könnte man dementsprechend einmal schauen, ob man das ein klein bisschen supplementiert, um da seinen Bedarf dann auch zu decken.
Fokus 5 ist jetzt, wenn du einfach im Alltag gestresst bist, irgendwie nur mit kranken Leuten dich umgibst, vielleicht Termine ohne Ende hast, dann isst du oft schnell, schlecht oder vielleicht sogar gar nicht. Und da wird es dann kritisch. Dein Körper braucht besonders in so ganz stressigen Phasen regelmäßige Mahlzeiten, eine hohe Nährstoffdichte, vielleicht auch einfache Gerichte, damit du nicht groß nachdenken musst. Viel
Einfache
Flüssigkeit.
Gerichte ist nicht unbedingt Tiefkühlpizza.
Nee. Nicht
Ne?
unbedingt.
Also.
Versuch eher so ein paar sichere Standardgerichte irgendwie bereit zu halten. Sachen, die in eine Schüssel passen, also irgendwie diese One-Pot-Gerichte, Gemüsepfanne mit Ei, einfach nur Proteinquelle, also Hähnchen, Gemüse, Reis zum Beispiel. Irgendwas ganz Einfaches, wo du nicht groß nachdenken musst. Bei mir ist es auch oft Lasagne oder einfach irgend so ein Auflauf. Das ist auch immer schnell gemacht. Einfach Gemüse, Proteinquelle und irgendeine Kohlenhydratquelle mit Käse überbacken. Das sind einfach, überleg dir so ein paar Standardsachen und halt die da durch.
Ja, das ist sowieso eine super Idee, wenn man sich einfach fürs Frühstück, fürs Mittag, fürs Abendessen und für seine Snacks einfach 4, 5 verschiedene Standardoptionen einfach rausschreibt mal, das dementsprechend dann auch vielleicht schon so definiert und kombiniert, dass man halt seinen Bedarf, wenn man aus diesen 3 bzw. plus Snack 4 Mahlzeiten im Prinzip seinen Bedarf immer decken kann. Wenn man die Zutaten immer zu Hause hat, dann geht da auch nichts schief. Weil du gerade One-Pot gesagt hast, ich hatte ein unfassbar geiles One-Pot-Abendessen gestern Abend. Und zwar hatte ich Hähnchen, Spinat, Tomate, so einen Kräuterfrischkäse. Hatte Hähnchen, Spinat, Kräuterfrischkäse. Da käme theoretisch noch Zucchini rein, aber die gab es nicht. Und ich hatte da noch irgendwas drin, keine Ahnung. Das halt irgendwie einfach, das kam einfach 25 Minuten in den Airfryer. Dann war das eine richtig schöne One-Pot-Geschichte nach dem Durchrühren. Ein paar Nudeln dabei, es hat überragend geil geschmeckt. Und das war wirklich, das war kein Kochen. Das war einzelne Zutaten vermeintlich gewaschen, in den Airfryer legen und warten. Also, da kann mir echt keiner erzählen, dass er da keine Zeit hat. Das geht, wenn man sich da vorbereitet.
Und Fokus 6 ist, das Mikrobiom ist nicht nur ein Trendwort, das ist in erster Linie deine erste Verteidigungslinie, weil gesunde Bakterien sind einfach eine deutlich bessere Abwehr und wenn du eine schlechte Ernährung hast, viel Stress hast und vielleicht sogar noch Antibiotika nimmst, dann stört das deine Darmflora und in dem Moment, in dem die gestört ist, ist es wahrscheinlich, dass du mehr Infekte hast, mehr Entzündungen hast, deutlich müder ist und diejenigen, die sich um den Darm kümmern, die schützen nicht nur die Verdauung an sich, sondern das ganze System, weil, wie du gerade gesagt hast, unser Immunsystem hängt zu einem Großteil bei uns im Darm.
Weil du das gerade nochmal eben kurz damit reingeworfen hast, auch nochmal hier fett zum Unterstreichen. Wenn du aufgrund einer Erkrankung oder einer Entzündung oder ähnlichem Antibiotika verschrieben bekommen hast, bitte forste deinen Darm und Mikrobiom wieder auf. Nimm also dementsprechend Probiotika, Präbiotika und den ganzen Kram, weil Antibiotikum ist Antibiom. Das heißt, das rasiert da alles weg und dementsprechend mit Präbiotika und Probiotika, also für, forstest du den ganzen Kram halt wieder aus. Dementsprechend, auch wenn es sich da so ein bisschen zersägt hat, nimm das auf jeden Fall zeitgleich, um dementsprechend dafür zu sorgen, dass du dein eigenes Immunsystem wiederherstellst. Das ist wirklich, 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 wirklich wichtig.
Jetzt ist es aber passiert. Du bist angeschlagen.
Nein!
Es
Fuck!
kratzt im Hals. Was machen wir jetzt? Und da greift die Above-the-Neck-Regel. Das ist eine ganz einfache Faustregel, zumindest jetzt mal erstmal für Freizeit- und Alltagssportlerinnen. Wenn du Symptome hast, nur oberhalb des Halses, das heißt Schnupfen, leichtes Halskratzen, verstopfte Nase, dann ist leichte Aktivität auf jeden Fall erlaubt und auch gewünscht. Symptome unterhalb des Halses, also Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Brustschmerzen, Verdauungsprobleme, mach auf jeden Fall eine Sportpause.
Ja, eine Herzmuskelentzündung ist kein Training.
Nee.
Ja, das ist nicht das, was wir haben wollen. Das ist nicht gut. Das heißt also, wenn du Fieber oder andere systemische Symptome hast, die ganz klar anzeigen, dass dein Körper gerade wirklich unter Hochdruck arbeitet, ne? Fieber ist eine tolle Sache. Das hilft deinem Körper, alles kaputt zu machen, was da nicht hingehört. Und du weiter dann aber mit Training und Co. da reinbudderst, dann ist das, als würdest du weiter Benzin ins Feuer kippen. Ja, das heißt also, wenn du jetzt nur Symptome oberhalb des Halses hast, du dich also vielleicht nur so, ich sag mal, leicht angeschlagen fühlst, aber sonst einigermaßen quirlig unterwegs bist, moderate Bewegung wie Spazieren an der frischen Luft, ein bisschen Mobility, bisschen Yoga, locker Radfahren, vielleicht auch leichtes Krafttraining, also leichtes Krafttraining heißt vielleicht reduziertes Volumen, reduzierte Intensität. Kann das unterstützend hilfreich sein, mit dem Ziel halt einfach, dass dein Kreislauf weiter so ein bisschen schon gehalten wird, dass du damit auch weiter so ein bisschen Stress abgebaut bekommst. Aber das Ziel sollte auf gar keinen Fall sein, neue PRs und Leistungsrekorde aufzustellen und diese zu zerbrechen.
Und wenn du dir jetzt nicht so richtig sicher bist, in welche Kategorie du fällst, dann starte mit 10 Minuten Spaziergang und wenn du dich danach besser fühlst, dann kannst du ja noch ein bisschen weitermachen. Wenn du danach noch schlapper bist als vorher, dann geh auf jeden Fall rein, leg dich hin und einfach nur Pause. Und jetzt
Ja, und
einmal noch das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich nochmal wichtig, wenn wir es nochmal ein bisschen größer ansprechen.
ja, Stichwort Myokarditis, aka Herzmuskelentzündung und warum Pause halt so wichtig ist, ne? Also, wenn du halt mit einem Infekt trainierst, dann riskierst du nicht nur, dass du länger krank bleibst, ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, gerade wenn das Training hochintensiv ist, du greifst dein Immunsystem auch weiter an, sondern du kannst auch richtig nachhaltig Schaden anrichten. Beispiel, Virusinfekte und intensives Training in Kombination erhöhen einfach das Risiko für eine ja, entstehende Herzmuskelentzündung, dieser besagten Myokarditis. Symptome sind dann Herzstolpern, Atemnot, Druckgefühle in der Brust, das sind alles krasse Alarmzeichen. Und Studien zeigen da, dass eine Myokarditis eine der häufigsten Ursachen für plötzliche Todesfälle bei Sportlern sind. Meist durch zu frühes Training nach einem Infekt. Na, das heißt, du steckst dann vielleicht auch andere Leute an, ja, aber auch dich selber weiter und kannst dann dementsprechend richtig krass Schaden verursachen und das ist echt gar nicht hilfreich.
Bleib also lieber ein paar Tage länger zu Hause, als dass du dir oder irgendwem anders sonst ja was Schlechtes tust. Wenn du aber das Gefühl hast, es geht einigermaßen wieder, du fühlst dich wieder besser, dann kommt der zweite kritische Punkt. Wie steige ich wieder ein? Also wann steige ich ein? Wie hart steige ich wieder ein? Wie oft steige ich wieder ein? Da kannst du so eine kleine Regel nehmen.
Also ich habe seit Montag dreimal meine neue Diät gestartet.
Wenn du 5 Tage krank warst, dann plane auch 5 Tage Wiedereinstieg. Also kein direktes All-in, sondern dass du irgendwie 3 Phasen abarbeitest. Als allererstes, dass du deinen Kreislauf reaktivierst. Spaziergänge, leichtes Radfahren, dehnen. Einfach das Ziel ist hier in dieser Phase Bewegung ohne Druck. Vielleicht hast du jetzt 5 Tage viel gelegen. Dein Körper muss erstmal wieder irgendwie in eine Gerade und Senkrechte kommen. Phase 2 ist dann, dass du die Belastung langsam steigerst. Also reduziertes Krafttraining ist da eine Option, so mit 50 bis 70% Intensität. Gar keinen Fall Maximalsätze und auf gar keinen Fall High-Intensity-Training, sondern erstmal nur ganz entspannt. Phase 3 ist dann die Normalisierung. Wenn du keine Symptome mehr hast und dir eigentlich gut geht, also eine gute Tagesform hast, dann kannst du wieder zum normalen Trainingsplan zurückkehren.
Soll also heißen, du warst jetzt 5 Tage krank. So eine Scheiße schleicht sich aus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du von heute auf morgen ja einfach kippschaltermäßig merkst, jetzt habe ich gar keine Erkältung mehr, sondern es wird langsam weniger. Wenn das langsam weniger geht und du vielleicht so ein bisschen wieder in diese Above-the-Neck-Regelung fällst, dann kannst du dementsprechend mit Phase 1 halt wieder anfangen. Ansonsten, wenn halt 5 Tage Krankheit da waren, ist jetzt diese Drei-Phasen-Strategie, die Janice gerade so schön beschrieben hat, nicht innerhalb der 5 Tage Wiedereinstieg zu absolvieren, sondern auch das darf gerne nach und nach passieren. Ja, also geh da bitte immer auch so ein kleines bisschen mit Sinn und Verstand ran und schau immer, wie du und dein System halt darauf reagierst. Es kann sein, dass einzelne Phasen ein bisschen länger dauern. Es kann sein, dass jede Phase 5 Tage dauert. Bitte mach da keine dummen Sachen und starte zu früh, zu doll, weil das, was du das Gefühl hast, was du jetzt durch diese Wiedereinstiegsphase an vermeintlicher Zeit verlierst, ist das, was du deinem System aber gibst, um sich besser zu regenerieren. Wenn es dich in dieser Wiedereinstiegsphase zu krass zersägt, indem du dir dann vielleicht wirklich so eine Worst-Case-Szenario Herzmuskelentzündung da mitnimmst, dann fällst du viel doller, viel länger aus und kannst viel länger nicht trainieren und im Zweifelsfall nie wieder so, wie du es ganz gerne gehabt hättest. Ja, also auch hier, wie du hast am Anfang gesagt, Janice, wir wollen jetzt keine Panik machen, aber lieber da ein bisschen zu langsam, als direkt wieder zu schnell, zu doll damit reingehen. Und was wir da zum Beispiel auch ganz gerne bei uns in der Box kommunizieren, ist die Nasenatmung als Pacing-Tool. Das heißt also, wenn du dir nicht sicher bist, wie hart du trainieren kannst, dann nutzt halt im Endeffekt deine Nase, beziehungsweise deine Nase, deine Atmung als Feedback-System. Das heißt also, Nasenatmung only ist dann dementsprechend wunderbar und hilfreich, um deine Belastung einfach zu kontrollieren. Das bedeutet also, solange du ruhig durch die Nase atmen kannst, bist du in der moderaten Zone, alles easy. Sobald du aber den Mund brauchst, um vernünftig weiter durchstarten zu können, um vernünftig Luft zu bekommen, dann ist die Belastung einfach zu hoch für deine aktuelle Regenerationsphase. Das hilft dir also besonders in Phase 1 und 2. Und du kannst halt eben nur über die Nasenatmung wunderbar die Intensität steuern und kannst dementsprechend das Tempo regulieren und hilft dementsprechend deinen Körper da vernünftig zu heilen. Und fütter da nicht unnötig deinen Ehrgeiz. Ne? Lass dein Ego vor der Tür und mach dementsprechend was, was dir gut tut.
Kurze Zusammenfassung also an dieser Stelle. Wenn es um das Thema Krankheit und Infekte geht, versuch dich ganz allgemein regelmäßig moderat zu bewegen. Damit reduzierst du deine Anfälligkeit schon mal um 30 bis 40%. Gute Ernährung, genug Schlaf, ein guter Umgang mit Stress und smarte Trainingspausen, wenn du dann doch krank sein solltest oder aber wenn einfach um dich herum viel Stress, viel Krankheitsdruck ist, versuch das ein bisschen zu regulieren. Und jetzt kommen wir noch zu unserer abschließenden Kategorie. Mythos oder Wahrheit? Und da habe ich nochmal den Satz gefunden, wenn du krank bist, dann schwitzt das doch einfach raus. Und da wollen wir ganz klar sagen, das ist ein Mythos. Was nämlich wirklich passiert, wenn du schon erste Symptome hast, also Halsschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, dann ist dein Körper voll mit Entzündungsprozessen beschäftigt. Wenn du jetzt noch anfängst zu schwitzen durch Training oder durch Sauna, weil durch eine Sauna die Krankheit rausschwitzen ist ja so eine ganz tolle Idee, dann ist das eine zusätzliche Belastung für deinen Körper. Dein Körper muss gleichzeitig gegen Viren kämpfen und auch noch mit dem Hitzestress klarkommen. Und im schlimmsten Fall erhöht das das Risiko für wirklich ernsthafte Komplikationen, unter anderem zum Beispiel diese Herzmuskelentzündung, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was stattdessen Sinn ergibt, ist, dass du leichte Bewegungen mit milden Symptomen über der Halslinie irgendwie kombinierst, Spaziergang, sanftes Yoga und kein Training bei Fieber, Husten, Gliederschmerzen oder totaler Erschöpfung. Und Schlaf, Flüssigkeitszufuhr und viel Protein bringt deutlich mehr als jeder Schwitzversuch.
Ich finde, das war eine schöne Zusammenfassung. Das war eine sehr intensive, ausschweifende Folge schon mal. Ich hoffe, wir konnten dir jetzt so ein bisschen besser verdeutlichen, worauf es ankommt, rund um das Thema Krankheit, um die Krankheitszeit und wie du damit umgehst, was du tun kannst. Und falls du jemanden kennst, der immer wieder krank ist, schick ihm doch einfach die Folge und unterstütze ihn vielleicht in der kommenden Krankheitswelle, robuster und resistenter da durchzugehen.
Happy Immunsystem!
Ciao.